ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Kolja Schwarz. Schön, dass ihr dabei seid. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer startet in dieser Woche in Deutschland, beziehungsweise ist schon gestartet, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und sie verschafft uns hoffentlich viele tolle Momente in spannenden Spielen, Emotionen, Tore, gutes Wetter. Aber heute wollen wir über das reden, was leider auch bei einem solchen Turnier passieren wird, dass Menschen, in diesem Fall Fußballer, rassistisch beschimpft und beleidigt werden. Früher geschah das oft offen im Fußballstadion, heute meist anonym im Internet. Jetzt kann man sagen, ja, dagegen kann man ja eh nichts machen, eben weil es oft anonym ist und so massenhaft passiert. Deswegen muss man das vielleicht irgendwie hinnehmen oder man ist Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und fest davon überzeugt, dass man das eben nicht hinnehmen darf und dass man vor allem trotz der Internetanonymität etwas dagegen tun kann und auch tun muss. Ich bin sehr froh, dass genau dieser Oberstaatsanwalt, der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, kurz ZIT, heute bei mir hier im Podcaststudio in Karlsruhe ist. Herzlich willkommen, Benjamin Krause.
Ja, vielen Dank.
Herr Krause, gemeinsam mit dem DFB gehen Sie gegen rassistische Beleidigungen im Sport vor. Wann sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Thema so anzugehen?
Ja, also seit 2019 haben wir schon diesen Schwerpunkt bei uns in unserer Zentralstelle, dass wir auch gegen Hate Speech vorgehen. Und seitdem habe ich mich damit befasst, ehrlich gesagt, vorher gar nicht, sondern erst seit 2019. Und als dann die vergangene Fußball-Europameisterschaft in England stattgefunden hat und es dort eine ganz, ganz große Welle von Hass gab gegen die Spieler von England, die im entscheidenden Elfmeterschießen dann die Elfmeter vergeben haben, da ist mir so richtig bewusst geworden, dass es dieses Problem Hate Speech eben auch im Sport gibt. Und seitdem stand ich in losem Kontakt mit dem Deutschen Fußballbund, mit dem DFB und wir haben immer gemeinsam überlegt, wann es eine gute Möglichkeit gäbe oder vielleicht besser gesagt eine Notwendigkeit leider, dass wir auch gemeinsam dagegen vorgehen. Und die kam dann eben, diese Notwendigkeit.
Die kam auch wiederum bei einer EM, aber nicht der EM der Männer, sondern der U21-EM, oder?
Ja, genau. Genau, auch da gab es dann rassistische Beleidigungen, Hasskommentare im Netz gegen Spieler, Junioren-Nationalspieler des DFB. In einem Spiel, bei dem es unentschieden ausgegangen ist. Und in diesem Moment hat der DFB sich daran erinnert, dass sich doch da so ein Oberstaatsanwalt aus Frankfurt mal gemeldet hatte und seine Kooperation angeboten hatte mit seinem Team. Und dann haben wir das ganz schnell aufgesetzt und haben gesagt, wir müssen einerseits sofort etwas dagegen tun, nämlich innerhalb dieses Turniers, aber auch schon im letzten Jahr auf die jetzt bald beginnende Fußball-Europameisterschaft. Und das waren dann ganz intensive Vorbereitungen.
Das Spiel, von dem Sie sprechen, das damals unentschieden 1:1 ausgegangen ist, war am 22. Juni 2023, also etwa vor einem Jahr. Und es war das Spiel Deutschland gegen Israel. Und wir hören vielleicht mal kurz in einen Ausschnitt eines Radioberichts vom besagten Tag von dem Kollegen Dorian Aust.
Der EM-Auftakt der U21-Nationalmannschaft des DFB wird von rassistischen Vorfällen gegen zwei Spieler überschattet. Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko und Herthas Jessic Ngankam wurden auf Instagram rassistisch beleidigt.
Wenn wir gewinnen, sind wir alle Deutsche und wenn wir verlieren, dann kommen diese Affe-Kommentare,
sagte Moukoko nach dem 1:1 gegen Israel. Moukoko in der Anfangs- und Ngankam in der Schlussphase hatten für das favorisierte DFB-Team jeweils einen Elfmeter verschossen.
Solche Dinge gehören einfach nicht zum Fußball. Ich glaube, wir verschießen nicht extra, sondern wir versuchen, so die Mannschaft so gut zu helfen. Und dann am Ende, wenn du solche Nachricht bekommst, das ist ekelhaft.
Es sei Zeit, ein Zeichen zu setzen.
Ja, Zeit, ein Zeichen zu setzen. Und das haben Sie dann getan, wie Sie es gerade geschildert haben, schon während des Turniers, aber eben jetzt auch in Vorbereitung auf die EM der Männer. Vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, was ist seit diesem Spiel damals in dem letzten Jahr passiert?
Also bei diesem Spiel mussten wir erstmal so schnell wie möglich handeln, weil der DFB auch ein Zeichen setzen wollte, einerseits im Hinblick auf die eigenen Spieler, aber auch im Hinblick auf die Öffentlichkeit, dass etwas getan wird. Das heißt, wir haben alle sonstigen, ja, Abläufe, die man hat, über den Haufen geworfen, haben gesagt, schickt uns das einfach per E-Mail, wir gucken uns das an, so einfach und so schnell wie möglich. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wenn wir das verstetigen wollen, dann brauchen wir natürlich bessere, klarere Abläufe, aber die sollen trotzdem so schnell gehen. Wir wollen jetzt nicht Strafanzeigen per Papier bekommen, sondern wir wollen schon auch ein Stück weit moderner sein. Und dann haben wir uns genau diese Abläufe überlegt. Welche Abläufe wären für den DFB optimal und welche sind für uns optimal? Und dann sind wir aufeinander zugegangen. Ich habe beispielsweise eine Schulung oder mehrere Schulungen gehalten, damit die Personen dort beim DFB auch besser einschätzen können, was kann denn strafrechtlich relevant sein und was nicht, was lohnt sich quasi zu melden und was nicht. Und letztlich haben wir uns dazu entschieden, ein Formular zu entwickeln, was dann die Personen beim DFB ausfüllen können und können dieses Formular bei uns in unsere Cloud hochladen, damit das eben sofort mit den Beweisen, die der DFB auch direkt für uns schon sichert, bei uns ganz schnell ankommt und wir ganz schnell damit arbeiten können. Das haben wir für einen regulären Prozess, wie wir sagen, also das normale Tagesgeschäft des DFB entwickelt, haben aber auch gesagt, jetzt für die Fußball-Europameisterschaft muss das erst recht gelten. Wir haben beispielsweise bei uns einen Bereitschaftsdienst eingerichtet. Wir haben Personen bestimmt, die also jetzt bereitstehen, wenn der DFB Fragen haben sollte oder wenn es beispielsweise hoffentlich nicht eine gewisse Vielzahl gibt. Das haben wir alles abgestimmt und sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, wir wollen etwas dagegen tun.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben Schulungen gegeben, erstmal auch erklärt, ja, was ist denn überhaupt strafbar, was ist nicht strafbar, wo liegt die Grenze? Können Sie mal ganz konkret ein paar Beispiele nennen, die dann da bei Ihnen gelandet sind?
Also wir hatten damals diese Schulungen gemacht, ohne dass wir schon besonders viele Beispielsfälle aus dem Sportbereich hatten. Wir hatten die Fälle eben, die in England schon bekannt geworden waren. Und wir hatten dann diese einzelnen Fälle von rassistischen Beleidigungen, wie eben gerade im Einspieler gezeigt. Und
die Affenlaute oder so.
Genau, ja. Affenlaute und insbesondere rassistische Beleidigungen im Sinne von, ihr habt es gar nicht verdient, ihr seid keine richtigen Deutschen, was macht ihr in dieser Mannschaft hier, das ist doch kein Afrika-Cup und so weiter. Und alles aus dem Kontext heraus absolut rassistisch konnotiert. Das ist ja auch das, was im Einspieler die betroffenen Spieler sofort so empfunden haben. Ja, und anhand dieser Beispiele haben wir versucht, den Kolleginnen und Kollegen des DFB erstmal so diese Grundstrukturen beizubringen und darzustellen, welche Tatbestände kommen denn überhaupt grundsätzlich in Betracht, nicht nur für jetzt die Beleidigung, sondern allgemein für Hate Speech, auch Bedrohung, auch Volksverhetzung und ganz viele andere Tatbestände. Und gleichzeitig haben wir dem DFB aber auch unsere Erfahrungswerte mitgegeben, in welchen Fällen können wir überhaupt erfolgreich ermitteln, weil das ganz wichtig war für den DFB auch zu verstehen, macht es denn überhaupt wirklich Sinn, das zu machen oder nimmt die Staatsanwaltschaft das jetzt nur entgegen und legt es ab, weil sowieso keine Person identifiziert werden kann. Das waren also diese beiden Bestandteile dieser Schulung.
Sie legen es nicht einfach ab, das ist, glaube ich, schon deutlich geworden in diesen ersten Minuten, die wir miteinander haben. Aber erklären Sie mal ein bisschen, wie sieht das dann konkret aus, wenn das da in Ihrer Cloud eingeht, also sowohl die Beweise als auch dieses Formular. Was machen Sie dann, wenn das gemeldet wird?
Also wir kriegen eine Mitteilung automatisiert, da ist was Neues in eurer Cloud drin, das heißt, das vergessen wir auch nicht oder es geht verloren. Dann gucken wir uns das an und müssen dann zunächst mal im allerersten Schritt sagen, ist hier eine strafrechtliche Relevanz gegeben im Sinne eines Anfangsverdachts und auch immer im Sinne der Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts überhaupt, weil wenn wir über Äußerungen im Internet reden, dann ist es ja theoretisch möglich, dass das von überall sonst wo auf der Welt herkommt. Und das ist die Grundvoraussetzung. Wenn also ein Anfangsverdacht gegeben ist für eine verfolgbare Straftat, dann schauen wir, wie kann es weitergehen? Was gibt es für Möglichkeiten, die in aller Regel ja unbekannten Urheber zu identifizieren? Da haben wir das Glück, dass wir jetzt für die Fußball-Europameisterschaft auch mit dem Bundeskriminalamt als polizeilichem Partner zusammenarbeiten können. Und mit dem Bundeskriminalamt haben wir, das ist auch völlig normal, so verschiedene Ermittlungsschritte im Vorfeld abgestimmt, damit die Kolleginnen und Kollegen dort beim BKA auch wissen, was zu tun ist. Das ist eben die Leitungsfunktion der Staatsanwaltschaft, die wir im Vorfeld schon wahrgenommen haben. Und dann werden diese typischen Ermittlungsschritte durchgeführt, um die Urheber zu identifizieren. Momentan, je nachdem, welche Plattformen es betrifft, haben wir dann Identifizierungsquoten von, naja, bis zu 80%.
Oh ja, okay.
In der Spitze. Aber natürlich ist das absolut abhängig davon, einerseits auf welcher Plattform diese Äußerungen geschehen, weil auf Facebook beispielsweise geben die Personen ja regelmäßig mehr Informationen von sich selbst preis als auf anderen Plattformen. Manche Plattformen, wie zum Beispiel Telegram, das ist ja kein Geheimnis, die kooperieren gar nicht mit Strafverfolgungsbehörden. Also ist das ganz unterschiedlich. Bei manchen Plattformen ist die Aufklärungsquote mit etwa 80% so, dass wir sagen würden, das ist okay. Aber es gibt auch andere Plattformen, da ist unsere Identifizierungsquote wesentlich geringer. Beispielsweise liegt dann bei 30% und das stellt uns natürlich überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Da arbeiten wir dran und wollen natürlich auch besser werden.
Aber insgesamt ist das schon besser geworden, weil man ja immer sagt, naja, die Anonymität des Netzes, da kann man ohnehin nichts machen. Wenn man jetzt hört, bis zu 80%, gut, in gewissen sozialen Medien, aber das ist besser geworden und wird auch noch besser?
Ja, also wir haben diese Erfahrung gemacht, dass wir uns schon verbessert haben. Als wir vor 5 Jahren begonnen haben, 2019, war unsere Identifizierungsquote insgesamt bei 30% nur. Und das war natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend. Und ja, daran sieht man, dass wir versucht haben zu lernen, dass wir also jetzt besser einschätzen können, welche Ermittlungen sind denn sinnvoll und wo verschwenden wir nur Ressourcen, das, was wir gar nicht machen müssen. Wie müssen wir unsere Anfragen beispielsweise an soziale Netzwerke formulieren, damit die sozialen Netzwerke uns Daten der Nutzer geben? Das ist ganz wichtig, da kommt es auf so viele Details an. Beispielsweise nicht nur in welcher Sprache es formuliert ist, in Deutsch oder in Englisch, sondern auch welche Rechtsnormen zitiert werden müssen oder welche nicht. Teilweise ist es so, dass man die aus unserer Sicht falschen deutschen Rechtsnormen zitieren muss, damit die ausländischen Dienstanbieter bereit sind, uns Daten zu geben. Wirklich erstmal rausfinden, auch mit einer gewissen Zeit.
Weil die da einen gewissen Respekt vorhaben vor dem deutschen Recht, oder?
Nein, gar nicht. Die wissen es besser. Und die wissen es auch besser, wie es im deutschen Recht zu laufen hat. Daran muss man sich als Staatsanwalt auch erstmal gewöhnen. Man ist ja üblich, dass der Staatsanwalt sagt, okay, ich habe jetzt hier einen Durchsuchungsbeschluss und aus meiner Sicht ist das Volksverhetzung. Mhm. Und die Anbieter sozialer Netzwerke sagen dann aber, nein, das ist keine Volksverhetzung, weil aus unserer Sicht ist das gar nichts. Und so muss man erstmal lernen, dass die so selbstbewusst sind und sagen, nein, nein. Und die Rechtsnorm, die ich eben gemeint habe, ist die Frage, als was sie sich selbst sehen, sind es Telekommunikationsunternehmen oder sind es Telemediendienste, heute digitale Dienste, weil das so die Grundlage ist, aufgrund derer dann die Beauskunftungen erfolgen. Und das sind so ein Beispiele, da habe ich gesagt, das sind doch Telekommunikationsdienste und die Telekommunikationsdienste haben gesagt, nein, nein, wir sind digitale Dienste. Also da muss man sich schon einstellen und muss auch seine sonstige Berufsauffassung ein kleines bisschen zurückfahren. Mhm. Und manchmal habe ich schon öfter gesagt, man muss als Bittsteller auftreten, damit man überhaupt Daten bekommt, aber nur, um diese Verfahren dann erfolgreich führen zu können. Wenn man sagen würde, ach, ich bleibe dabei, das ist so, dann bekommt man eben keine Daten und kann das Ermittlungsverfahren nicht erfolgreich führen.
Also auch eine gewisse Kreativität, die da erforderlich ist. Jetzt haben Sie es gesagt, um diese Verfahren erfolgreich führen zu können. Wenn Sie jetzt diese Meldung bekommen haben, Sie haben herausgefunden, das ist strafrechtlich relevant, die unterschiedlichen Tatbestände haben Sie genannt, Volksverhetzung, die Ehrschutzdelikte und so weiter, und dann auch den Erfolg haben und da Daten zu bekommen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie geht es dann weiter? Kriegt der einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe zugeschickt oder was passiert da?
Ja, also man muss natürlich zunächst mal unterscheiden, ist das ein Fall, den wir dann auch zu Ende bearbeiten können als hessische Staatsanwaltschaft oder ist das ein Fall, den wir an die Strafverfolgungsbehörden der anderen Bundesländer weitergeben? Es wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen und die Hörer ja wahrscheinlich auch nicht, dass wir viele Fälle dann abgeben, weil nicht alle Fälle in Hessen spielen, klar. Warum auch? Ja. Und zum Glück gibt es dort mittlerweile in allen Bundesländern auch spezialisierte Dienststellen, die diese Fälle dann übernehmen. Das heißt, das ist an sich ganz gut, muss man sagen. Auch das hat sich entwickelt in den letzten Jahren, dass es in den jeweiligen Bundesländern dort Schwerpunktstaatsanwaltschaften oder Zentralstellen gibt. Mhm. Wenn diese Fälle dann aber in Hessen, bei uns beispielsweise, verbleiben, dann gehen wir so vor, dass wir ganz bewusst die Personen damit konfrontieren wollen, also die Beschuldigten mit ihrer Äußerung konfrontieren wollen und nicht einfach nur, indem wir ihnen einen Brief schicken oder gar noch eine E-Mail, sondern wir wollen bewusst einen Medienbruch herbeiführen und den betroffenen Beschuldigten sagen, das hier, und zwar von Angesicht zu Angesicht, das hier hast du geschrieben.
Das heißt, die gehen da direkt hin, die klingeln bei dem.
Genau, ja, also wir klingeln natürlich nicht nur, sondern wir je nach Verfahren und je nach Vorwurf und Schwere des Tatvorwurfs besorgen wir uns oder beantragen wir Durchsuchungsbeschlüsse, die wir dann vollstrecken wollen, oder wir gehen in Vernehmungssituationen herein. Aber immer dieses von Angesicht zu Angesicht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass diese Personen, die im Internet hetzen, strafrechtlich relevant ist, wahrscheinlich nie von Angesicht zu Angesicht machen würden bei Personen, die sie beleidigen oder bedrohen. Und diese Äußerungen, die haben, wenn man sie von Angesicht zu Angesicht ausspricht, eine viel größere Schwere und überraschen oft die Urheber dieser Hasspostings, indem die dann uns zurückspiegeln, was, das soll ich geschrieben haben, weil man das so gar nicht gewohnt ist, von Angesicht zu Angesicht diese Schärfe zu formulieren und diese Angriffe so auszusprechen. Und das ist für uns immer der Anknüpfungspunkt, dass wir versuchen, den Personen klarzumachen, was diese Hasskommentare im Netz für Gefahren und Auswirkungen haben können. Ganz unterschiedlich auf politisch tätige Personen, auf journalistisch tätige Personen, aber eben auch auf alle Personen in der Gesellschaft. Und nur durch diesen Medienbruch und dieses von Angesicht zu Angesicht aussprechen, haben wir das Gefühl, dass wir die Personen sehr gut erreichen können. Wenn wir den Beschuldigten nur eine E-Mail schreiben würden und sagen würden, was hast du denn da gemacht, dann würden wir dabei bleiben, bei diesem Text-Bildschirm-Kontext. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden.
Wollte gerade sagen, ja.
Aber wir haben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, weil unser Ziel ist es ja, einerseits natürlich den staatlichen Strafanspruch durchzusetzen. Aber warum? Natürlich auch, um in Zukunft diese Personen dazu zu bringen, nicht wieder solche Taten zu begehen und dadurch auch die Opfer zu schützen. Wir wollen also dieses Phänomen Hate Speech zurückdrängen. Wir haben das Gefühl, wenn wir so einen Beschuldigten überzeugt haben, dass das nicht gut ist, dann wird er eher davon absehen, als wenn er beispielsweise eine kleine Geldstrafe zahlt und sich über den Staat aufregt, der ihn wegen Äußerungen verfolgt, die jedoch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Wenn also keine Überzeugung, kein Verständnis dort entsteht. So ist also in etwa unsere Vorgehensweise. Aber natürlich gibt es auch Personen, die eben nicht kooperativ sind, die nicht einsichtig sind, die uns dann immer wieder sagen, in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit und das ist politisch motivierte Strafverfolgung, die da betrieben wird. Und wenn wir keinen Zugang zu den Personen finden, dann, und die regelrecht unbelehrbar sind, dann glauben wir schon, dass dann eben in diesen Fällen die Härte des Rechtsstaats greifen muss. Dann haben wir oft Geldstrafen erwirken können, angefangen von einem Monatsgehalt bis hin zu mehr, aber auch bei unbelehrbaren Tätern auch schon Freiheitsstrafen. Es ist also nicht so, dass es dort keine Strafen gibt.
Okay, also schon dann auch deutlich, wenn es nötig ist. Wenn Sie sagen, bei unbelehrbaren Tätern, wenn die dann aber eben belehrbar sind oder einsichtig sind, mit ihnen ins Gespräch gehen, sehen Sie dann von Strafe ab, stellen Sie ein oder gegen Auflagen, wie darf ich mir das vorstellen?
Ja, genau. Kommt natürlich auf den jeweiligen Einzelfall an. Wir haben gemerkt, nachdem wir diesen Schwerpunkt 2019 bei uns integriert hatten, dass es keine passgenaue staatliche Reaktion für solche Fälle gibt. Man könnte, und das machen wir aber auch, natürlich mit Geldauflagen agieren zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen. Und wenn diese Geldauflagen geleistet sind, dann würden wir das Verfahren einstellen. Aber es hat uns noch ein bisschen was gefehlt, weil wir gerne auch für Personen ein Angebot, könnte man fast sagen, ein Angebot machen wollten, dass sie sich unter diesem Druck des Ermittlungsverfahrens inhaltlich mit dem Thema beschäftigen. Und genau einen solchen sozialen Trainingskurs haben wir entwickelt. Man kennt diese soziale Trainingskurse ja eher aus Gewaltkriminalität, Körperverletzungen, dass dann da gearbeitet wird. Und genau so etwas haben wir für digitale Gewaltkriminalität, für digitalen Hass entwickelt. Das Programm heißt Stop Hate. Okay. Und wenn die Beschuldigten dieses Programm Stop Hate erfolgreich abgeschlossen haben, dann sind wir bereit, in Einzelfällen auch trotzdem noch mit einer kleinen spürbaren Geldauflage, die Verfahren dann einzustellen, weil wir das Gefühl haben, wir haben das Ziel erreicht. Von den Personen wird wahrscheinlich kein Hate Speech mehr ausgehen.
Mhm. Spannend und ein toller Ansatz. Jetzt arbeiten Sie ja mit dem DFB zusammen und haben uns geschildert, wie der DFB Ihnen die Meldungen macht. Gibt es dann auch eine Rückmeldung von Ihnen an den DFB und macht vielleicht auch der DFB nochmal eine Sanktion, Stichwort Stadionverbot oder sowas, was bei Fußballfans ja auch hin und wieder hilft? Oder kriegen die die Namen natürlich nicht?
Die kriegen die Namen nicht, zumindest nicht automatisiert. Was aber der DFB automatisiert bekommt, ist immer unsere strafrechtliche Einschätzung, damit wir mit jedem Fall, den wir gemeinsam bearbeitet haben, besser werden. Wenn also der DFB uns beispielsweise 50 Meldungen schicken würde und wir sagen, in 45 Fällen ist das durch uns nicht verfolgbar, beispielsweise weil ein Strafantrag der Betroffenen fehlt, um diese Beleidigung, dieses Ehrschutzdelikt zu verfolgen, dann lernt dadurch ja der DFB auch, an sich macht es gar keinen Sinn, das so der ZIT weiterzuleiten. Mhm. Und so wollen wir durch eine ständige Rückkopplung besser werden im Sinne einer größeren Effektivität, um die ja, natürlich beschränkten Ressourcen, die wir haben, auf beiden Seiten bestmöglich einsetzen zu können.
Mhm. Noch einmal konkret nachgefragt, Stadionverbote spielen da wahrscheinlich eher dann keine Rolle, weil die der DFB aussprechen müsste.
Genau, oder? Also das ist keine Maßnahme, die wir jetzt irgendwie verhängen oder befürworten könnten. Wir haben im Rahmen unserer Kooperation darüber nicht gesprochen.
Mhm. Kooperation mit dem DFB, jetzt ist ja Ausrichter der Europameisterschaft die UEFA. Gibt es da auch Gespräche?
Ja, und es gibt auch da eine Kooperation, genau. Die UEFA ist auf uns und auf das Bundeskriminalamt da auch zugegangen und hat gefragt, ob wir bereit wären, auch mit der UEFA diesbezüglich zu kooperieren. Also auch die UEFA wird nicht nur der DFB, sondern für alle Sportverbände auch im Netz aktiv sein, wird schauen, ob es dort Hasspostings gibt. Und wir haben uns bereit erklärt, auch die entgegenzunehmen. Und zwar tagesaktuell jetzt im Laufe des Turniers, um die einschätzen zu können, genau wie eben beschrieben, und bei strafrechtlicher Relevanz dann auch zu versuchen, die Urheber zu identifizieren. Das heißt, es ist nicht nur beschränkt auf den DFB, sondern die UEFA guckt nach allen Mitgliedsverbänden, nach allen Spielern, nach allen Funktionären und leitet uns täglich Hinweise dann weiter. Ich bin selbst gespannt, wie viel da kommen wird. Die UEFA hat das schon einmal durchgeführt bei der vergangenen Frauen-Europameisterschaft und hat dann im Nachhinein auch erklärt, dass es so viel Hass gab wie noch nie bei dieser Frauen-Fußball-Europameisterschaft. Leider, glaube ich, wird damit zu rechnen sein, dass es jetzt wahrscheinlich ähnlich ist oder vielleicht sogar noch mehr Hass gibt. Aber wir wollen eben im Vorfeld und auch danach dokumentieren, dass das eben nicht hingenommen wird, so als normal oder dass vielleicht Spielerinnen oder Fußballspieler sagen, ja, das musst du einfach aushalten als Spieler. Das müssen die Spieler ja und die Spielerinnen ja selbst entscheiden. Aber wir als Strafverfolgungsbehörden, wir wollen ihnen trotzdem ein Angebot machen, den Spielerinnen und Spielern, und wollen sagen, ihr müsst es nicht. Wenn ihr wollt, sind wir bereit, um unseren Beitrag zu leisten, gegen Hate Speech vorzugehen.
Jetzt habe ich es eingangs gesagt, dass es sicher auch manche gibt, die sagen, da kann man eh nichts gegen tun. Vielleicht haben wir doch auch alle Wichtigeres zu tun und auch Sie als Generalstaatsanwaltschaft oder auch als ZIT haben ja noch andere Aufgaben. Also ich sage mal Bekämpfung von Drogen und Waffenhandel im Darknet oder wenn es um Kinderpornografie geht, da sind Sie ja auch tätig. Sie sagen dennoch, auch hier ist es ganz wichtig, dass Sie tätig werden.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann hatte ich auch 2019, als wir dieses Thema bekommen haben, auch das Gefühl, ach, müssen wir diesen Kleinkram überhaupt bearbeiten? Weil, wie Sie es gesagt haben, wir machen sonst größere Verfahren, international, Cybercrime, Kinderpornografie, Darknet-Kriminalität. Und mein damaliger Chef hat auch gesagt, ja komm, du machst das mal und mal sehen, wie lange wir das überhaupt machen müssen, dieses Thema. Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich ein Thema, was bei den Strafverfolgungsbehörden eher auf unterer Ebene angesiedelt ist, weil es auch im Einzelfall keine besonders schwerwiegenden Straftaten sind. Und ich habe mich aber jetzt über die Jahre so viel damit befasst und bin heute froh darüber, dass ich mich damit befasst habe, weil man aus meiner Sicht eben nicht sagen kann, dass das alles nur so kleine Straftaten sind, die keine Auswirkungen, keine Gefahren haben. Besonders geholfen hat mir dabei auch eine Kooperation, die wir mit NGOs haben, wie beispielsweise der Betroffenenberatung HateAid, die uns ganz häufig die Geschädigten, die Betroffenenperspektive gespiegelt haben und uns gesagt haben, ihr als Staatsanwälte denkt so, aber versetzt euch mal in die Lage der Betroffenen, was das mit denen macht. Und das hat uns sehr geholfen, einschätzen zu können, dass gerade wenn Hate Speech ja vielfach vorkommt, regelrecht orchestriert ist, was das für schwerwiegende Auswirkungen auf Einzelne, aber auch auf die Gesellschaft haben kann. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und deswegen ist gerade im Hinblick auf ja, Prominente wie beispielsweise Fußballnationalspieler ist so wichtig aus meiner persönlichen Sicht, dass es nicht ja, stehen bleibt im Netz so, als würden diese rassistischen Beleidigungen nicht verfolgt werden und als würde da nichts dagegen gemacht werden, weil diese Personen haben so eine große Reichweite, so viele Menschen folgen den Personen, dass wahrscheinlich es so sein könnte, dass andere, also die Leute, die ihnen folgen, denken, ja, so rassistische Beleidigungen, die sind ja normal. Wenn die Fußballnationalspieler sich schon nicht dagegen wehren, dann wird das ja irgendwann, das ist die Befürchtung, normal werden. Mhm. Und das wollen wir auf gar keinen Fall, gerade bei den Personen, die so eine große Reichweite haben. Wir wollen zeigen, dass das nicht normal ist, weder bei Fußballspielern noch bei anderen Personen in der Gesellschaft. Wir wollen Hate Speech bekämpfen, weil es Straftaten sind und für die Gesellschaft ganz negative Folgen haben können.
Mhm, diese negativen Folgen, das hatten Sie eben schon mal so im Nebensatz gesagt. Was sind die, dass Sportler vielleicht auch nicht mehr bereit sind, zu einer Europameisterschaft zu gehen und da hinzustehen für das Land?
Ja, das könnte sein. Das könnte sein. Es gibt Studien dazu, dass politisch tätige Personen sich aus dem Diskurs zurückziehen, weil sie es nicht mehr ertragen können, ständig wegen ihrer politischen Meinung angegriffen zu werden. Es gibt vergleichbare Studien auch zu anderen Berufsfeldern, ob es Journalisten sind oder andere Bereiche. Und dass diesen sogenannten Silencing-Effekt, also das Stillmachen von anderen Meinungen, der ist, glaube ich, relativ gut erforscht. Und da gibt es mehrere Studien, die eindeutig sagen, das ist ein großes Problem. Wenn also der Hass so laut wird, ziehen Personen sich zurück. Und das hätte ja zur Konsequenz, dass diejenigen, die besonders laut hetzen, dass die, die besonders laut andere versuchen fertig machen, zum Schluss übrig bleiben würden. Diesen Silencing-Effekt, den sehen wir als relativ große Gefahr an, gerade so im Bereich der politisch tätigen und politisch interessierten Personen. Ansonsten würden die sich nämlich aus der ganzen Diskussion im Netz rausziehen, aus Angst vor Hasskriminalität. Ob das eins zu eins für Fußballspieler zu übertragen ist, das müsste man erforschen. Es ist, glaube ich, relativ leicht, um nicht sogar populistisch zu sagen, einfach, dass die Fußballnationalspieler ja Millionäre sind und die sich doch darum kümmern könnten. Das mag sein, aber mir ist es wichtig, eben zu sagen, diese Fußballnationalspieler haben so eine große Reichweite, dass es so für viele den Anschein haben könnte, dass gegen das Hate Speech normal ist, wenn diese Personen nichts dagegen machen würden. Mhm. Und deswegen ist es uns so wichtig zu zeigen, nein, auch in diesen Bereichen, damit es nicht normal wird.
Es gab damals von Mesut Özil nach seinem Rücktritt auch ein bisschen die Begründung, also da gab es viele Ebenen, die man da diskutieren konnte, aber da war die Begründung auch so ein bisschen, ja, wie wir es eben auch gehört haben, wenn wir gewinnen, dann sind wir alle Deutsche und wenn wir verlieren, dann sind wir die Migranten. Ja. Lassen Sie uns noch über einen Punkt sprechen, den Sie auch schon kurz angesprochen haben, die Tatsache, dass man bei Ehrschutzdelikten, also bei der Beleidigung, dass Sie da nicht einfach so ermitteln können, sondern einen Strafantrag, einen schriftlichen Strafantrag von dem brauchen, dem oder derjenigen, die da beleidigt wurde. Ist das ein Problem, weil Sportler doch erstens nicht den ganzen Tag gucken, wo sind sie wie beleidigt worden und zweitens ja während so einem Turnier ja auch anderes zu tun haben, als jetzt schriftliche Strafanträge zu stellen?
Ja, also einerseits geht das den Sportlern natürlich genauso wie allen Privatpersonen. Da würde ich gar keinen Unterschied machen, aber um auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Damals bei der Fußball-Europameisterschaft der U21-Junioren, als wir gemeinsam mit dem DFB begonnen haben, da ist mir das erst so bewusst geworden, weil viele dieser Fälle, die uns gemeldet worden sind, die haben wir als rassistische Beleidigung eingeschätzt. Wir haben gesagt, die Schwelle, um das als Volksverhetzung ohne Strafantrag der Betroffenen verfolgen zu können, die ist noch nicht erreicht. Das sind und bleiben rassistische Beleidigungen und zur Verfolgung sind schriftliche Strafanträge notwendig. Und da hat der DFB uns die Rückmeldung gegeben, dass die Spieler überhaupt kein Interesse daran hatten, Strafanträge wegen jedem einzelnen Post zu stellen. Ganz treffend war dabei die Formulierung, dass sie nicht in den Zweikampf mit den Hatern gehen wollen. Der Aufwand ist schlichtweg für Fußball-Profisportler mit deren Kalender, jeden Tag Training, dann Auswärtsspiel dort oder Heimspiel dort und dann noch zur Nationalmannschaft, einfach nicht geeignet, um ständig schriftliche Strafanträge in hoher Anzahl zu formulieren. Das ist deswegen grundsätzlich ein Problem in dem Sinne. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es ist natürlich das gute Recht der Person zu sagen, ich möchte keinen Strafantrag stellen, weil ich für mich als Privatperson keine Strafverfolgung wünsche. Aber da kommen wir eben wieder zu diesem Problem, wenn solche Personen in der Öffentlichkeit stehen, dann kann das das Bild zeichnen, dass es normal ist, dass die das aushalten müssen, wie jeder andere auch. Und so sind wir mit dem DFB ins Gespräch gekommen. Und der DFB hatte dann gefragt, ja, wie macht ihr das denn sonst als Staatsanwälte? Und da haben wir gesagt, es gibt eine gesetzliche Ausnahme für politisch tätige Personen, Personen des politischen Lebens. Dort gibt es die Möglichkeit, solche Beleidigungen oder andere Formen der Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung zu verfolgen. Unter anderem, wenn die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse an der Verfolgung bejaht. Und da ist der DFB hellhörig geworden und hat gesagt, ja, wieso gilt das nur für politisch tätige Personen und nicht für Sportlerinnen und Sportler, die ja auch für Deutschland im weiteren Sinne tätig sind. Und so ist diese Idee des DFB entstanden, auch eine rechtspolitische Initiative zu starten.
Da geht es um Beleidigungen, so sagt es das Gesetz, bei den Politikern, die geeignet sind, das öffentliche Wirken des Politikers oder der Politikerin erheblich zu erschweren. Also so eine vergleichbare Regel könnte man vielleicht bei Sportlerinnen und Sportlern eben auch finden. Wir haben darüber gesprochen, über die möglichen Folgen. Und der Justizminister von Hessen, Christian Heinz, hatte das jetzt auch vorgeschlagen dann bei der Justizministerkonferenz, die Anfang Juni in Niedersachsen stattgefunden hat. Also das würden Sie auch befürworten und für sinnvoll erachten?
Genau aus den genannten Gründen, gerade bei Fußballnationalspielern mit deren Reichweite, würde ich das befürworten aus diesem übergeordneten Gesichtspunkt. Bei politisch tätigen Personen hat der Gesetzgeber es damit begründet, dass die Beleidigung nicht nur ein Ehrschutzdelikt sind, sondern auch ein Rechtsgut der Allgemeinheit betreffen, wenn Personen des politischen Lebens in dieser Tätigkeit als Personen des politischen Lebens angegriffen werden, dann ist das eben auch ein Angriff gegen die Gesellschaft, weil es dazu führen könnte, dass diese Personen sich aus dem politisch Tätigwerden herausziehen. Und so ähnlich könnte der Gesetzgeber ja auch sagen, wenn Personen wie Fußballnationalspieler für Deutschland tätig sind, dann sind sie nicht nur die Privatpersonen, die Fußballprofi sind, sondern sind in dieser Funktion dann eben auch Repräsentanten des Staates, die ja nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, gerade bei einer Europameisterschaft, das Land repräsentieren. Also ob es da eine Möglichkeit gibt, ein solches Rechtsgut sauber auszuformulieren, ist aus meiner Sicht offen. Aus Sicht eines Strafverfolgers, der jetzt auch die Gefahren und die Auswirkungen von Hate Speech kennengelernt hat,
würde Ihnen das viel bringen?
Würden uns das, glaube ich, viel bringen, ja.
Jetzt hat die Justizministerkonferenz den Beschluss, also sie hat gesagt, es ist wichtig, dass wir Sportlerinnen und Sportler mehr schützen, aber sie hat einen anderen Weg gewählt. Vielleicht können Sie den kurz skizzieren. Also sie hat dem Bundesjustizminister vorgeschlagen, das zu prüfen und das Gesetz zu ändern, aber eben anders anzupassen.
Ja, man könnte sagen, die Justizministerkonferenz wollte kein Sonderrecht für Sportlerinnen und Sportler schaffen, sondern hat allgemein gesagt, dass der Bundesjustizminister noch einmal prüfen könnte, ob besonders qualifizierte Formen der Beleidigung auch ohne Strafantrag verfolgt werden können. Also beispielsweise rassistische Beleidigungen, antisemitische Beleidigungen oder menschenverachtende Beleidigungen. Das ist also quasi eine Öffnung, nicht nur auf einzelne Berufsgruppen, sondern auf die gesamte Gesellschaft hin ausgerichtet. Für unsere Kooperation des DFB mit uns als ZIT würde das auch sehr weiterhelfen, weil wir in aller Regel rassistische Beleidigungen haben. Mhm. Oder auch sonst menschenverachtende, wenn zum Beispiel ja auch Fußballnationalspielerinnen einfach nur deswegen ganz krass beleidigt worden sind, weil sie Frauen sind. Mhm. Und da ist es zwar nicht eindeutig, aber aus unserer Sicht liegt es sehr nahe, dass diese Ablehnung von Frauen einfach nur, weil sie Frauen sind, auch menschenverachtend sein könnte. Und deswegen wären diese Fälle von dieser Idee, wenn sie denn umgesetzt werden würde, auch erfasst. Wir sind damit also an sich ganz zufrieden.
Und die Begründung könnte eine ähnliche sein, dass man sagt, diese Beleidigung, diese Art von Beleidigung, die geht eben auch die Gesellschaft was an und nicht nur den einzelnen, die einzelne betroffene Person.
Ja, das wird man dann sehen. Ich glaube, so einfach ist es nicht, aber ich denke, möglich wäre es schon zu sagen, gerade rassistische, antisemitische oder menschenverachtende Beleidigungen haben so eine große Einwirkung, nicht nur auf die Einzelperson, sondern auch auf die Gesellschaft im Hinblick auf ein Vergiften des Klimas und auf ein Anhetzen der politischen Diskussion, auf das Herunterfahren von Hemmschwellen, dass man so vielleicht auch ein allgemeines Rechtsgut begründen könnte. Ich bin aber natürlich gespannt, wie man das dann ausformulieren würde.
Ich bin mitgespannt und danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Herr Krause. Das war sehr spannend, ein sehr spannender Einblick, und ich hoffe natürlich, dass es während der EM nicht zu viel Arbeit für Sie gibt, aber wünsche Ihnen alles Gute dafür. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Herzlichen Dank.
Ja, das waren die JustizreporterInnen für heute. Allerdings habe ich am Ende, wie so oft, noch eine Empfehlung für euch. Diesmal keinen anderen Podcast, sondern eine Fernsehdokumentation, die ihr in der ARD-Mediathek findet. Einigkeit und Recht und Vielfalt, die Nationalmannschaft zwischen Rassismus und Identifikation, so heißt die Doku. Ich habe sie gesehen und ich fand sie wirklich weitgehend sehr, sehr spannend. Wir hören mal ganz kurz rein in einen kleinen Ausschnitt.
Ich bin Philipp Abonu, Sportjournalist und Deutscher. Und in diesem Film geht es um eine Nationalmannschaft, die seit Jahren immer internationaler wird. Es geht um die Frage, was das eigentlich aussagt über uns und über unseren Fußball. Darüber spreche ich mit Nationalspielern, mit Fans, mit Beobachtern und mit Politikern. Wir leben in schwierigen Zeiten. Kriege, Krisen, Debatten über Remigration, Demonstrationen dagegen. Es gibt ein Gefühl der Gespaltenheit. Und dann gibt es da ein Team, das eigentlich nur Fußball spielt. Aber gleichzeitig verrät es über drei Spielergenerationen hinweg erstaunlich viel über das Einwanderungsland Deutschland. Von den 90ern bis heute.
Ja, eine spannende Dokumentation, Einigkeit und Recht und Vielfalt. Schaut's euch an, wenn ihr mögt, findet ihr in der ARD-Mediathek. Das war's für diese Woche. Wenn ihr Kritik, Lob, Fragen oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns wie immer gerne an justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Kolja Schwarz und ich sage Tschüss und bis nächste Woche. Meow.